Hallo Tabea
Hallo Marie.
und
Hallo
hallo
Esther.
Esther.
Ja, du kannst
Du
Hallo
kannst Hallo
sagen.
sagen. Soll ich euch Hallo sagen?
Ja,
Ja.
ja.
Hallo Marie, hallo Tabea. Ich freue mich, in eurem Podcast dabei zu sein.
Ja, wir freuen uns auch. Wir
Genau.
haben heute eine Talktime für euch.
Wir haben eine Apothekerin nämlich eingeladen aus Berlin. Deswegen sind wir auch hier vor Ort. Auch richtig cool. Genau, Esther, willst du dich einmal kurz vorstellen?
Ja, klar, also ich bin Esther, ich komme aus Berlin, ich bin hier geboren und habe jetzt seit November eine Apotheke und seit Januar die zweite Apotheke. Der Weg dahin war holprig, aber jetzt bin ich sehr froh, dass es so gekommen ist.
Ja, und wir finden diesen Weg natürlich super spannend und deswegen wollen wir da heute mal ein bisschen drüber reden.
Genau, also wir wollen quasi ein bisschen Esther ausfragen, wie es so ist, wenn man sich für sowas, für so einen großen Schritt entscheidet, gerade wenn man halt auch noch jünger ist. Und ja, wir finden sowas halt auch mega cool und wollen da einfach ein bisschen was erfahren. Und genau, dann wünschen wir euch viel Spaß.
So, wir haben jetzt gerade schon so ein bisschen vor dem Podcast gequatscht, aber vielleicht auch noch mal für unsere Zuhörer. Wie kommt man darauf, eine Apotheke aufzumachen? Oder generell, wir sind ja jetzt auch an dem Punkt, dass wir jetzt unsere Approbation haben.
Und es machen können.
Genau. Und wie ging es bei dir vielleicht weiter, so nach der Approbation? Und wie war der Weg dahin, eine Apotheke aufzumachen?
Ja, also bei mir war es eigentlich ganz spannend, weil ich hatte nie die Intention, in der Apotheke langfristig zu arbeiten. Aber nach dem Staatsexamen ging Corona los und dann habe ich mir überlegt, was ich so mache und habe in der Apotheke gearbeitet und war eigentlich nicht so zufrieden damit und habe mich dann noch ein bisschen weitergebildet, habe einen anderen Master gemacht in Mikronährstofftherapie und Regulationsmedizin. Und habe dann auch angefangen, für eine Mikronährstofffirma zu arbeiten. Und das habe ich ein paar Jahre lang gemacht und habe dann gesehen, dass mir das schon super Spaß macht, sage ich mal, über Mikronährstoffe, die Biochemie. Da konnte ich vieles aus dem Pharmaziestudium nochmal. Pharmakologie war ja eben einer meiner Lieblingsfächer und auch KLIFA, klinische Pharmazie. Und dieses Zusammenspiel, wie man Leute ganzheitlich betreuen kann, ganzheitliche Medizin, nicht nur Arzneimittel, sondern auch Add-ons, oder sage ich mal, wie man die chronischen Erkrankungen noch ein bisschen besser in den Griff bekommen kann, statt nur mit der Schulmedizin. Das war halt so mein Ding. Und dann dachte ich, okay, wie mache ich mich selbstständig oder mache ich mich gar nicht selbstständig? Eröffne ich vielleicht einfach ein Office oder gehe ich in eine Klinik oder in eine Arztpraxis zu jemand anderem? Und dann hat mich tatsächlich mein Freund auf die Idee gebracht, ja, dann lass doch einfach eine Apotheke aufmachen oder übernehmen und du hast einen anderen Fokus. Das ist ja eh super toll, wenn eine Apotheke nicht der Standard, dem Standard entspricht, sondern mal was anderes macht, was interessanteres oder das, was zeitgemäßer ist. Weil ich meine, Supplements sind jetzt in aller Munde, alle reden darüber, aber was messe ich wo? Wie mache ich Labordiagnostik? Welche Werte sollten in welchem Referenzbereich liegen? Wie unterstütze ich einen Diabetes? Wie Mellitus Typ 2? Wie unterstütze ich Adipositas? Wie unterstütze ich verschiedene chronische Erkrankungen, metabolische oder auch von Migräne über ADHS? Also es gibt von Kopf bis Fuß, von klein bis groß sehr viele Erkrankungen, wo man einfach viel helfen kann als Apotheker mit dem kleinen Zusatz ja, der ganzheitlichen Medizin. Und dann habe ich mir gedacht, na gut, dann gehe ich mal auf die Expo Farm, da war ich nämlich noch nie zuvor und habe mir immer alles so angeguckt, was es so gibt. Und dann war mein Freund so, ja, das müssen wir unbedingt machen. Komm, wir suchen jetzt eine Apotheke, die du übernehmen kannst. Und dann ging es erst richtig los. Soll ich
Ja.
euch sagen, wie ich das,
Ja,
also.
können wir, also wollen wir kurz kommentieren. Ich finde, da sind
Ja.
so viele Sachen, die
Ja.
wir kommentieren
Ihr
können.
könnt auch Sachen rausschneiden, weil ich erzähle sehr viel.
Nein,
Nein, wir schneiden
nein,
nichts
das ist
raus.
alles voll spannend. Nein, also danke, das ist sehr, also richtig cool, dass du da so viel erzählt hast. Also ich finde auch gerade das Thema Mikronährstoffe, das ist so wichtig, dass da Fachpersonal berät. Also ich finde, eigentlich haben wir da mega die Kompetenz. Also wir haben auch gerade, deswegen fand ich das so lustig, eine Folge zu Dyslipidämie aufgenommen. Also keine Ahnung,
Fettstoffwechselstörung.
Fettstoffwechselstörung. Und da haben wir eben auch zum Beispiel Referenzwerte angesprochen. Und ja, leider wird so viel Unfug auch online betrieben auf Social Media. Deswegen finde ich es total cool, oder dass du da auch so das Potenzial der Apotheke da siehst. Also sehe ich
Ja,
genauso.
voll. Zumal wir ja auch einfach
gerade auch darüber gesprochen haben, über das ganze Thema von unserer Aktion mit der Apothekenliebe und einfach den Vorortapotheken, die immer mehr strugglen und dass eben so ein Vorteil ist, den man einfach vor Ort hat und dass man eben mit der Apotheke sich schon auch ein bisschen weiterentwickeln muss, wenn man weiter existieren will.
Ja.
Um eben auch konkurrenzfähig zu sein. Und ich finde das auch super spannend und ja, sehr, sehr cool auf jeden Fall.
Ja, also erzähl gerne nochmal, wie du jetzt zu der Apotheke gekommen bist. Das interessiert uns natürlich auch brennend.
Ja, also es war super spannend, weil ich hatte keine Ahnung, wie ich das anstellen soll. Dann hat mein Freund, der natürlich einen BWL- und Finance-Hintergrund hat, der so ein bisschen ja wirtschaftlicher denkt, weil er so, okay, wie kommen wir denn überhaupt an Apotheken ran? Ich so, keine Ahnung. Ja. Gibt es eine Liste? Nein. Gibt es irgendwelche Annoncen, wo steht, welche bald verkauft werden, welche abgeben wollen? Auch nein. Also es gibt sowas einfach nicht. Und ein bisschen hören, sagen und ein bisschen hier, das reicht halt nicht. Dann kam er auf die Idee, es ist immer so eine einfallsreiche Idee von ihm, wo er meinte, ja, wir schreiben jetzt allen Briefen. Und ich so, wie? Ja, du guckst bei Google Maps jetzt einfach alle Apotheken durch, in den Bezirken, wo du willst, und wir schreiben denen einfach Briefe per Hand. Also abgetippt, aber
ja,
Briefe.
Ja.
Also okay, habe ich mir von der Apothekerkammer Listen gezogen von 5 Bezirken in meiner Umgebung, wo ich mir vorstellen kann, eine Apotheke zu haben und habe wahrscheinlich über 80 Briefe rausgeschickt mit, hallo, ich bin Esther, ich würde gerne Ihre Apotheke, also ich würde mich gerne mit Ihnen unterhalten, entweder einfach, weil Sie sehr erfahren sind und einfach mir bestimmt bei meinem Weg helfen können und mich einfach austauschen möchte oder vielleicht sind Sie ja schon, können Sie Ihren Ruhestand gar nicht mehr, also
Abwarten.
Und vielleicht wollen sie ja, dass jemand Junges, Dynamisches die Apotheke übernimmt.
Cool.
Hey, das ist aber auch krass, dass es diese Listen nicht gibt. Ich hätte damit auch irgendwie gerechnet. Das ist so.
Also ich habe schon mal ein bisschen geguckt. Es gibt so, das finde ich so witzig, es gibt so Seiten, wo man da mal so gucken kann. Also aber halt ganz Deutschland, das kann man dann eingrenzen. Und ich finde es so witzig. Die Preise werden dann einfach so da nicht hingeschrieben. Ist ja auch klar, ne, dass man sowas nicht online halt so einsehbar machen möchte. Aber es steht nicht mal der Name der Apotheke, steht nur eine Postleitzahl. Also so mysterious ist das Ganze. Ja. Also das bringt einem ja... Da kommt man ja gar nicht voran.
Nee.
Deswegen voll schlau, wie du es gemacht hast.
Ich musste auch Google Maps anmachen, um von außen zu sehen, wie die Apotheke aussieht, weil die darf ja nicht zu klein, nicht zu groß. Und zum Beispiel war mir ja auch klar, erzähle ich auch mal gleich, es gibt zwei Optionen. Entweder es gibt die Option, man übernimmt eine gut laufende, große Apotheke, die kostet dann sehr viel, aber du kommst als Inhaber, übernimmst eine völlig laufende Apotheke.
Ja.
Das ist zum einen gut, weil du musst dir um Umsätze in erster Linie keine Sorgen machen, hast aber einen riesen, riesen Kredit, weil die Apotheke sehr viel kostet. Oder man nimmt eine kleine, schlecht laufende Apotheke, die halt auch nicht so gut aussieht, dann zahlt man aber auch wirklich fast gar nichts oder wenig und schafft dann aus ihr eine große zu machen, sie zu renovieren, sie zu revolutionieren und. Mhm. Hat natürlich nicht so einen hohen Kredit, also nicht so ein hohes Risiko, aber man muss selber halt was draus schaffen. Und man muss sich klar sein, dass man dann eine gute Linie fahren muss und selber sich, sag ich mal, ausleben kann, weil man muss es, so wie man es selber möchte, die Apotheke hinbekommen.
Ja.
Und die andere Apotheke, die sehr gut läuft, da kommt man rein und man kann man kann seine eigenen Strukturen nicht so ganz dadurch bringen, weil da sind dann 20 Mitarbeiter, die wissen, wie sie arbeiten. Und da muss man ganz langsam eventuell einige Strukturen ändern. Mhm. In einer kleinen Apotheke, die man selbst nochmal neu gestalten kann, kann man durch seinen eigenen persönlichen Touch viel schneller reinbekommen.
Ja.
Und dann habe ich mir überlegt, dann habe ich entschieden, nee, dann lieber eine kleine, weil ich weiß auch nicht, ich bin 28, wie ich, also jetzt 29 seit einer Woche, aber ich war 28, wo ich mir überlegt habe, kann ich jetzt überhaupt ein Team führen von 20 oder mehr Leuten?
Ja.
Ich habe das noch nie gemacht. Pharmazeuten haben auch kein Leadership, sage ich mal,
Erfahrung,
Management studiert oder irgendeinen Kurs belegt. Wir haben keinen wirtschaftlichen Aspekt in der Apotheke, im Pharmaziestudium gelernt.
Ja.
Also gar nichts. Das heißt, das Einzige, was wir können, ist halt pharmazeutisch zu beraten. Wir können alles über Arzneistoffe. Man ist ja dann, wenn man eine Apotheke hat, ein eingetragener Kaufmann.
Ja.
Und das heißt Unternehmer.
Ja.
Und wir haben von einem Unternehmen einfach am Anfang gar keine Ahnung, vor allem, wenn man so jung ist. Und deswegen habe ich mich nicht getraut und habe gesagt, nee, ich will lieber den Weg, Plan B, eine kleine Apotheke, die ich dann größer machen kann mit meinem eigenen Touch. Und dann haben sich von diesen 71 oder 80 Apotheken, haben sich dann so 10 gemeldet, ja. Fand ich aber ganz cool. Gut, ja. Ja. Und manche nur zum Gespräch, manche wirklich zum Verkauf. Bei manchen lag ich komplett daneben. Die war zwar groß, also ich habe mir natürlich von außen mal angeguckt, wie sieht die aus, wenn die so ganz, ganz alt war, weil ich mir so, okay, mhm. Aber ja, ich habe mich mit allen getroffen, mit allen geredet.
Ja.
Und im Endeffekt, wie es gelaufen ist, mich hat ein Apothekenberater angeschrieben bei WhatsApp und meinte, hier Frau Czerniak, 3-4 Kunden von mir haben mir einen Zettel von Ihnen hingelegt. Wie cool ist das denn? Ich habe noch nie sowas erlebt. Ich muss mich unbedingt mal mit Ihnen treffen.
Ja.
Ich so, okay. Habe ich mich mit dem getroffen. Und er sagt dann, also, wie cool ist das denn? Noch nie habe ich sowas erlebt. Sie haben einfach Briefe rausgeschickt und 3-4 meiner Kunden, die überlegen, eventuell ihre Apotheke abzugeben und ich berate sie, haben mir deinen Brief gegeben. Und ich war so, ja, genau so ist es. Und der fand mich so cool und wir haben uns direkt so gut verstanden, dass er für mich auch so ein bisschen gesucht hat und geschaut hat. Und eine Apotheke, die Oliver Platz Apotheke, die jetzt meine ist, da kam die Inhaberin auch auf mich zu und wir haben mit ihr gesprochen. Und ich habe mir natürlich immer ein eigenes Bild darüber gemacht, wie die Umsätze von den Apotheken sind, wie groß sie sind und so weiter. Und dann dachte ich mir irgendwie, ja, vielleicht ist es doch ein Tick zu klein für mich. Und dann hat er mir aber den Tipp gegeben, da haben wir so ein bisschen Monopoly gespielt, weil er meinte, ja, aber auf dieser Straße gibt's 3 kleine Apotheken. Und so weit war ich nicht, weil ich natürlich nicht so viele Apotheken kenne wie jetzt er. Und er meinte, ja, und die ganz hintere, die will eh bald schließen oder könnte eventuell bald schließen wollen. Da habe ich mal was gehört. Und die in der Mitte, da ist die Inhaberin auch schon ein bisschen älter und bei die berate ich auch und es kann sein, dass wir ja vielleicht mit ihr mal sprechen können. Und ich war so, okay, also was ist genau dein Plan? Und er meinte, naja, man könnte rein theoretisch aus 3 eine machen. Und ich war so, okay, verrückt, aber eigentlich macht Sinn. Und dann bin ich zu den beiden anderen Apotheken gegangen, habe mich vorgestellt und habe gesagt, dass ich, also wir hatten so einen kleinen Plan mit meinem Berater, so ganz detailliert darf ich jetzt auch nicht drüber sprechen, weil natürlich, es gab so ein paar, wir haben so ein paar Pläne geschmiedet. Im Endeffekt, lange Rede, kurzer Sinn, hat wirklich die hintere von alleine zugemacht zum Ende des Jahres. Und die zweite mittlere, sage ich mal, haben wir auch überredet bekommen, beziehungsweise sie war dann recht happy, dass sie doch jemanden gefunden hat, dem sie das alles so gut anvertrauen kann, weil er hat ihr schon ein paar Leute vorgestellt im letzten halben Jahr wohl. Es ist danach rausgekommen und bei mir hat sie dann gesagt, ja, das passt. Ich habe mich sehr gefreut, weil diesen Plan, der hat dann richtig Spaß gemacht, weil ich dann wusste, sag ich mal, bei 3 kleineren Apotheken mit ein bisschen kleineren Umsätzen kann man vielleicht eine richtig große machen.
Ja.
Weil natürlich weiß man ja auch, was will man für einen Umsatz. Also mittlerweile bin ich auch schon ein bisschen in der Buchhaltung zu Hause und Wirtschaft und hier, was ich vorher alles gar nicht kannte. Aber wenn man sich die Zahlen anguckt, wo man mal hin will, ist das natürlich mit einer kleinen Apotheke vielleicht schwierig, wenn im Umkreis noch 10 andere sind. Und so habe ich die Möglichkeit, da wirklich mein Ding zu machen. Und Gott sei Dank war die Inhaberin vorher in der Oliver Platz Apotheke auch schon mit Mikronährstoffen. Ja, dieser ganze Bereich, den hat sie auch schon gemacht. Sie ist auch Heilerin, sie macht auch so ein bisschen Fernheilungssachen. Energie ist auch ihr Thema. Das ist jetzt nicht so meins, aber das heißt, wir hatten schon Klientel, was Mikronährstoffe kennt und jetzt habe ich Labordiagnostik mit reingenommen. Man kann sehr viel bei uns testen lassen, fast alle Blutbilder und warum ihr das auch, wie ihr das davor auch gesagt habt, ganz spannend. Ich kann das einfach nicht hören, wenn Patienten kommen mit ihrem Decristol 20.000. Also Vitamin D 20.000, wer das heutzutage noch macht, der hat einfach irgendwie die Zeit nicht mitbekommen, weil das die Ärzte, die das verschreiben, das ist einfach nicht aktueller Stand der Wissenschaft. Und deswegen finde ich es cool, dass ich dazu beraten kann, wie sollte man Vitamin D einnehmen? Warum Vitamin D? Welcher Wert sollte man messen? Nur der 25 OHD, nur den zu messen, ist eigentlich nicht ausreichend. Das ist der erste kleine Marker, den man messen kann. Aber es gibt noch so viel mehr dazu. Wie wird Vitamin D aktiviert und warum? Und Magnesium, was spielt Vitamin A da für eine Rolle? Das heißt, ich freue mich, wenn die Leute offen sind, weil ich denen so viel erzählen kann zu Labordiagnostik, Mikronährstofftherapie, Begleittherapie. Wenn jemand zum Beispiel die Antibabypille nimmt, welche Mikronährstoffräuber haben wir? Was brauchen wir unbedingt dazu? Vor allem so viele Frauen nehmen die Antibabypille.
Ja.
oder Hashimoto-Schilddrüse. Es ist nicht einfach eine Diagnose und fertig ist fürs Leben lang. Man muss nicht in einem Hashimoto bleiben. Man muss nicht für immer eine Über- oder Unterfunktion haben. Und nur wenn man L-Tyroxine, man kann auch davon wegkommen. Mit Ernährung, Lifestyle, Schlaf, Sport, Mikronährstoffe.
Ja, und ich finde es richtig cool, weil das ist ja auch dieser Teil, der in der Apotheke halt Spaß macht, die Beratung. Ja. Also dieses, ich habe jetzt auch keinen Bock, den ganzen Tag irgendwelche Krankenkassenkarten einzustecken und was aus dem Schrank zu holen. Also, sondern die Beratung ist halt das Coole. Und wenn du das halt so sehr in den Fokus dann auch rücken kannst und halt auch so Themen, die jetzt halt auch nicht so einfach sind, sage ich mal, dass man es selbst schnell nicht anlesen kann, sondern es ist ja wirklich ein sehr umfangreiches Expertenwissen. Genau. Also auf jeden Fall richtig cool. Ich glaube, das ist auch fast noch Potenzial für eine eigene Folge.
Haben wir schon gesagt. Ja, ja. Da kannst du nochmal deine ganze Expertise mit einbringen, weil da könnte man ja so viel drüber erzählen. Ja. Also genau. Also ich fand es auch mega spannend, den Punkt, den du irgendwie meintest mit, wir sind halt keine BWLer. Also ich habe ja davor noch was anderes studiert und eben halt BWL vor meinem Pharmaziestudium. Und ich finde einfach es so krass, wie man uns damit im Pharmaziestudium alleine lässt. Also ich hatte Kurse zu Marketing, ich hatte Kurse zu Personal, ich hatte Kurse zu Logistik und sowas. Also und bei uns ist es so, ja, du bist halt jetzt hier Pharmazeut, Apotheker und du machst jetzt hier mal einen eigenen Laden auf. Also ich finde es eigentlich, also im Rückblick betrachtet, so krass. Wir bräuchten eigentlich so ein Format, so BWL für Apotheker. Weil ich glaube, dann würde es, also viele lassen sich da ja auch beraten und lassen sich auch helfen. Das machen ja wirklich auch viele ApothekerInnen aktiv. Aber ich glaube, da verschenken wir so viel Potenzial. Also, dass es trotzdem noch so vielen Apotheken gut geht, ist eigentlich, ist schon Wunder.
Also, ja, deswegen finde ich es eigentlich auch schade. Also wir haben das Apothekengesetz, das uns schützt, das finde ich super, aber wir dürfen keinen Geschäftsführer, keinen Manager, kein gar nichts einstellen.
Ja.
Wir dürfen einen Berater haben. Ich bin ihm super dankbar. Er hilft mir enorm. Also ich kann das jedem nur raten, weil man nicht selbst alles schon weiß und weiß, wie man das macht. Dieser Berater, es gibt ein paar so einfach Apothekenberater, die helfen einem schon enorm. Aber ich würde auch gerne einfach jemanden jeden Tag im Alltag haben, der meine Wirtschaft, der meine Finanzen und so weiter, klar Steuerberater, Buchhalter, aber das sind andere Themen.
Richtig.
Und ich finde einfach entweder im Studium, genauso wie bei Bachelor und Master, irgendwann gibt es ja Vertiefungsfächer.
Ja.
So, ne?
Ja.
Warum gibt es nicht, wenn jemand weiß, er geht in die Apotheke oder will er eine Apotheke haben, warum kann man nicht sagen, okay, Vertiefungsfach das und das und du belegst eher das Modul und du belegst eher das Modul. Weil ich habe das Gefühl, wir kommen raus und sind die besten Laborratten und können jedes, also wir hatten Deutschland ist ja sehr speziell auf Labor, also da ist sehr viel Analytik. Das hat zum Beispiel England nicht so sehr. Der hat mehr klinische Pharmazie, der mehr hands-on so am Patienten. Wir haben es halt nicht so viel. Ich finde es schön, dass es Klifa überhaupt schon gibt und ein bisschen mehr jetzt auch. Aber an sich, wenn man aus dem Pharmaziestudium kommt und weiß man nicht, wie man eine Apotheke leitet, geschweige denn davon, was eine Apotheke alles gibt, außer ein PJ. Aber nach 4 Jahren Studium weiß man es nicht.
Nee, man hat viele apothekenrelevante Wirkstoffe nicht mal gelernt.
Richtig.
Also darüber haben wir schon so oft geredet, wie viele 100 Antikörper wir gelernt haben, die überhaupt nicht relevant sind. Aber so Pentoxivirin-Wirkmechanismus nie gehört. So.
Ja.
Kann ja irgendwie auch nicht sein. Also ich glaube, das ist auch echt ein Punkt. Also wir haben wirklich, wir sind einfach gut, dass wir viel schnell lernen können. Wir können Labor, wobei, also ich muss sagen, ich arbeite ja im Labor und wir lernen auch nicht das Labor,
was wichtig ist,
sondern wir lernen Labor von vor 20 Jahren.
Ja.
Peleus-Ball, da lachen die dich ja aus, aber damit arbeiten wir ja immer noch. Also kannst ja keinem erzählen eigentlich.
Ja, das ist funny, das stimmt. Aber ich finde es auch wichtig, dass sich Apotheken irgendwie abheben mit irgendwelchen Specials, weil zum Beispiel gibt es ja Apotheken, die mehr herstellen, die irgendwie in die, es gibt sogar Apotheken, die den Schwerpunkt Teemischung immer noch haben.
Ja.
Super cool. Zytostatika, Frauenheilkunde oder Kinderheilkunde, oder halt Mikronährstoff, wie es bei mir ist. Bei mir war es klar durch mein Studium. Und was halt auch einige machen, die kommen zu mir oder rufen an, und ich hoffe, das spricht sich noch rum, dass man einfach kommt, hey, ich habe mein Arzt hat mir hier ein großes Blutbild gemacht. Wenn ich großes Blutbild schon höre, ist es komisch, weil großes Blutbild heißt einfach nur, dass dein Blut in einzelne Teile aufgeteilt wurde und alle Plättchen des Blutes zu sehen sind. Das heißt noch nicht, dass da irgendein Mikronährstoff, irgendein Vitamin ist. Da sind nur Erythrozyten, Leukozyten und. Das heißt, davon kann man schon etwas ablesen, aber jetzt nicht so viel. Wenn dann Leute kommen und sich bei mir einbuchen für einen Termin, hier, das habe ich vom Arzt, erzähl mir mal was darüber. Weil der Arzt wie immer sagt, alles gut. Passt. Man macht Schilddrüse, solange es in irgendeinem Referenzbereich ist, passt alles. Ja. Aber die Leute haben Beschwerden oder die sagen, was ist denn wirklich? Wo sind die Wohlfühlbereiche? Wo sind die Referenzbereiche, wo ich mich wirklich wohlfühle? Vitamin D ist auch so ein Thema. DGE sagt, 1000 Einheiten am Tag reichen oder so. Aber man sieht doch, dass die Leute, das Immunsystem nicht gut ist und. Man kann es gibt andere Zielbereiche, wenn man präventiv arbeiten will, wenn man einen guten Lifestyle hat, wenn man eher sportlich aktiv ist. Es geht ja nicht nur ums Überleben.
Nee, voll. Und ich finde es auch so schade, weil man hört immer, wie sehr die Ärzte alle keine Zeit haben für irgendwie ausreichende Diagnostik, Beratung, aber gleichzeitig steigen sie uns aufs Dach, wenn wir eine Impfung verabreichen wollen in den Apotheken. Ja. Ich denke, es ist doch so schade, dass man da nicht die Zusammenarbeit irgendwie verbessern kann, dass man sagt, okay, die Diagnose, sagen wir mal Hashimoto, die stellt der Arzt, ist ja klar, dafür ist er Arzt. Aber das Ganze drumherum, wenn er dafür keine Zeit hat, wenn du dann sagst, du kannst in der Apotheke sowas leisten, du hast die Zeit, du hast die Mittel, du hast die Kenntnis, wo ist denn das Problem? Ist doch eigentlich was Schönes.
Also, und vielleicht an der Stelle auch nochmal, es ist ja sogar so, dass wir, also das ist jetzt nicht dafür gedacht, aber es gibt ja sogar eine Medikationsanalyse, die von den Krankenkassen übernommen wird. Ich finde, der ganze Bereich müsste noch viel weiter gestärkt werden, meiner Meinung nach.
Ne? Das ist ja auch neu jetzt. Ne? Das kommt ja jetzt erst, die ganze pharmazeutischen
Dienstleistungen. Und ich hoffe einfach, das ist meine Vision der Zukunft, dass das, dass unser Berufsstand dahingehend weiter gestärkt wird, weil natürlich Patienten, denen das halt wichtig ist, die kommen jetzt in die Apotheke und wir bieten das denen halt sozusagen als Privatleistung an, was ich auch total, also ist auch sinnvoll, aber der Topf ist doch voll von unseren pharmazeutischen Dienstleistungen. Wieso erweitern wir das nicht? Wieso passen wir nicht nochmal ein bisschen die Vergütung an? Also ja, und ich fand es auch sehr, sehr spannend, dass du auch meintest, dass das im Studium einfach komplett an der Realität vorbeigeht, weil es steht ja noch eine Folge bei uns auch aus zum Reformen des Pharmaziestudiums. Und wir haben das nur schon mal kurz angerissen, dass wir uns das zum Beispiel so vorstellen, dass man meiner Meinung nach, also wenn man unbedingt will, ja immer noch ein Examen machen kann, aber dass man es mehr wie so ein Bachelor-Master-Studium aufbaut, dass man sich quasi im Bachelor wirklich nur um die Apotheke kümmert und dann im Master, wenn man quasi eine eigene Apotheke haben will, dass man dahingehend spezifischere Module, oh Gott, halt auswählt. Oder wenn man zum Beispiel ins Labor will, dass man dann wirklich Laborkurse auswählen will, je nachdem, auf was man Lust hat. Oder halt mehr klinische Pharmazie oder so.
Ja, dann weiß man aber nie, also wenn man das dann hat, dann weiß, also wer ist dann der Apotheker, der eine Apotheke öffnen darf? Nur der den Master in Apotheke hat?
Ja, wir haben es noch nicht ausgehabt. Das ist jetzt Maries erste Idee.
Das ist unsere erste Idee gewesen. Also das kann man ja auch dann immer noch nachholen. Wenn man jetzt sagt, sozusagen, man macht jetzt erst Labor, dann kann man das ja immer noch nachholen sozusagen.
Ja, aber es ist auf jeden Fall eine Idee, dass man irgendwas dort ändert, genauso wie im Schulsystem. Also in jedem rigiden System muss man was ändern, weil jetzt merke ich es natürlich, nach dem Studium, wie beim Medizinstudium, man weiß erstmal gar nichts. Man muss erstmal arbeiten und verstehen, was wie's macht läuft. Man hier, wie muss man arbeiten. Man kommt schnell rein. Je nach Charakter natürlich, wenn man sich selbstständig machen will, muss man sehr, sehr stressresistent sein. Man muss sehr viel gleichzeitig überwachen können, ruhig bleiben können. Wir hatten jetzt diese Woche Systemwechsel, also Wirtschaftssystemwechsel. Leute, ich kann es euch sagen, es ist einfach eine Vollkatastrophe. Also abgesehen davon, dass natürlich nicht immer alles klappt. Die Mitarbeiter sind alle nervös und ängstlich und Mist und da. Und oh nein, hier ist es anders als im alten System. Und oh Gott, da ist kein Name auf dem Bon. Was machen wir jetzt? Ganz ruhig.
Ja.
Ich versuche ruhig zu bleiben. Ich versuche das alles irgendwie wie der Kapitän auf dem Schiff so zusammenzuhalten, alle Löcher zu stopfen jetzt am Anfang, weil wir haben es erst seit einer Woche. Aber natürlich, es sind andere, ganz, ganz andere Verantwortung. Das Schöne ist, man kann sich selber ausleben. Man kann sagen, so und so hätte ich gerne, ich will den Ordner, ich will, dass ihr so und so das macht. Ich möchte gerne, dass wir so die Leute begrüßen. Ja. Wenn man nicht die Apotheke hat, dann kann man natürlich sich an, sage ich mal, die Regeln des Chefes halten. Man kann so ein bisschen selber auch was machen, aber man kann jetzt nicht großartige Dinge richtig verändern. Man muss, also natürlich, mit dem Chef kann man immer das absprechen, aber ich habe das Gefühl, die Eigenmotivation ist natürlich viel höher, wenn es deins ist.
Ja, auf jeden Fall. Ja, auch so, was du jetzt hast, dieses ganze Konzept mit der ganzen Beratung und die Mikronährstoffe, so, das kannst du ja eigentlich nur als Apothekenleiter wirklich
einführen, genau.
Also.
Wobei ich habe schon oft gehört, dass Apothekenleiter, die etwas älter sind, die schon ein paar Apotheken haben, coole Apotheke haben, die selber driven sind, die Lust haben, die was machen und das dann unterstützen. Also ich bin auch so ein Mensch, dass wenn jemand zu mir kommt und ich habe Lust auf das und das und das und komm, wir rufen es ins Leben, sage ich, bitteschön. Also Ich bin eher
aber voll
so,
toll.
Ja, und ihr wollt das gerne und das auch noch, ja. Man muss natürlich lernen, Freundschaft und so die Chefposition ein bisschen zu unterscheiden. Fällt mir noch ein bisschen schwer, wenn wir mit allen wirklich sehr, sehr eng und gut sind. Mhm. Und ich habe ja vorher auch als Mitarbeiterin gearbeitet. Mhm. Das war ein kleiner, es war dann halt anders, aber es hat super smooth funktioniert.
Ja.
Vor allem, wenn man weiß, wie man leiten möchte, und es hat super geklappt.
Ja, vor allen Dingen, weil du ja auch schon mal in der Industrie warst. Also ich finde, das ist, glaube ich, ein riesengroßer Vorteil, weil ich war jetzt zum Beispiel in der Apotheke, ich war aber auch schon mal in der Industrie, und in einem Großkonzern gibt es zum Beispiel sowas wie Rumschreien oder sowas, gibt es zum Beispiel nicht, wo man sich in der Apotheke manchmal so denkt, keine Ahnung, da die Leute haben manchmal Vorstellungen, was man als Mitarbeiter aushalten muss, wo ich mir immer so denke, nee, das ist komplett realitätsfern. Es gibt inzwischen so tolle Führungskräfte, die ihre Mitarbeitern Freiräume lassen, aber trotzdem auch irgendwie ein paar Vorgaben, woran man sich halt halten muss, weil es gibt halt einfach Dinge, die müssen umgesetzt werden. Aber trotzdem kann man das Ganze erreichen, ohne irgendwie so ein rigides System und Angst und Schrecken. Also ich finde, das merkt man doch dadurch. Oder wenn man auch mal wo war, wo es halt so, also ich finde, in der Industrie ist es halt mir sehr aufgefallen, dass da so ein positives, also in den meisten halt so ein positives Arbeitsklima ist, wo man sich entfalten kann, also in den meisten Fällen, und sich einbringen kann. Also ja.
Das kann ich nur bezeugen, weil ich war davor bei der Mikronährstofffirma, also Norsan, die machen Omega-3, ist immer noch mein Go-To, was Omega-3 angeht. Aber die Firma an sich, ne, das ist eine Berliner Firma, die aber aus Norwegen mit norwegischer Kultur kommt.
Mhm.
Und das ist nicht nur gespielt, sondern alle sind super freundlich zueinander. Man mag sich untereinander. Die Führung ist, sind flache Hierarchien, aber doch Hierarchien da. Es ist trotzdem ein strenger Ton, wenn es sein muss, aber super lieb, super nett. Wir haben uns alle eher den, wie der Chef damals gesagt hat, den Ball zugespielt. Wir unterstützen einander. Und das finde ich so wichtig. Ich will eine Chefin sein, wo ich eher Ja sage statt Nein. Du willst das? Gerne. Du willst das? Okay, wie kriegen wir das hin? Ich versuche natürlich auch, sage ich mal, überall einzuspringen, wo ich kann, damit ich den Mitarbeitern erstmal, ich habe das Gefühl, es ist wichtiger, erst zu geben, bevor man nimmt.
Ja.
Ne? Das heißt, ich möchte erstmal, dass sie happy sind und sich wohlfühlen, weil was ist ein Chef ohne seine Mitarbeiter? Ne? Mhm. Das Team ist das Allerwichtigste. Das heißt, ich habe auch wirklich ein super, super Team. Wir werden nur größer und größer. Also wir stellen auch noch ein, wir brauchen auch noch Leute, aber es füllt sich langsam und es ist super, wenn man sich auf alle verlassen kann. Alle, es ist nicht so eine Ellbogenkultur und geschweige denn irgendwas mit Schreien oder so. Das gibt's gar nicht, weil ich einfach auch eine ganz andere Generation bin. Ich will eher, dass es denen gut geht und nicht.
Ja.
Ich habe das Gefühl, manche Chefs über 50, 60, die einfach eine andere Generation sind, haben so noch ein bisschen strengeren Ton, da können den haben, und so ein bisschen ich sage, weil ich bin Chef. Und diese Kultur finde ich aber nicht so toll.
Mhm. Ich fand das halt auch damals richtig krass, als ich in meinem PJ war und die eine Apothekerin hat irgendwie, es ging so ums E-Rezept und wir haben so irgendwas, haben die so durchgespielt, so wie würde das sein? Und die Apothekerin hing halt so und dann hat die eine PTA halt den Gedanken so fertig gemacht, so, ja, so und so würde es dann sein. Die hat die so angeschrien, lass mich doch jetzt mal in Ruhe hier fertig denken und so. Und ich meinte danach zu ihr, boah, das tat mir so leid, wie die dich behandelt hat. Und sie so, ach, also in anderen Apotheken ist es noch viel schlimmer. Und ich so, was ist es denn für ein Arbeitsumfeld?
Ja, also deswegen, ich finde, also jede Apotheke ist auch irgendwie für sich selber verantwortlich. Ich meine, wir setzen uns total viel für die Apotheken ein und wollen, dass keine Apotheke schließt. Aber trotzdem, so wie du setzt dich hin, machst dir ein Konzept für die Zukunft.
Ja.
So. Und ich verstehe das natürlich, wenn man irgendwie schon 50, 60 ist, dass man sich dann so denkt, ja, okay, ich mache eh bald Rente und so. Aber genau, man
muss sich, glaube ich, auch viel. Aber dann könnte man ja gerade dieses, worüber wir gesprochen haben, einen jüngeren Apotheker reinholen, der vielleicht dann neue Konzepte umsetzt und dann sagt man,
dem den Raum lassen.
Ja,
genau,
ja,
setzt sich ein.
Einerseits
so.
Das, andererseits auch der Umgang einfach. Mhm. Die haben einen anderen Umgang gelernt.
Ja.
In allen Apotheken, wo ich davor gearbeitet habe, war der Umgang nicht so nett.
Ja.
Es war immer ein, nein, das geht nicht, nein, das geht nicht. Naja, nee, so geht's auch nicht. Und ich denke mir so, boah, das war so unangenehm. Du hast schon Lust, zur Arbeit zu kommen, aber dann werden dir so viele nicht Steine in den Weg gelegt. Aber es ist einfach nicht locker, nicht easy, nicht freundlich, nicht ja gerne, let's go.
Nee, gar nicht.
Ja. Das ist halt, deswegen hat mir öffentliche Apotheke vorher nie Spaß gemacht. Und jetzt, ich habe auch sowas wie Feedback-Kultur eingeführt.
Ja.
Wir haben so ein One-on-One-Session einmal in zwei Monaten, wo wir einfach mal sagen, okay, was wünschst du dir? Was läuft gut? Was läuft schlecht? Wenn du jetzt im Wunschkonzert wärst, was würde ein Wunsch sein? Wie könnte ich dich motivieren? Was ist, weil es auch ganz interessant ist, ich habe keine Leadership-Kurse belegt, werde ich aber noch machen, weil man glaubt immer, man kann gut führen, aber das heißt noch lange nicht, dass du spürst bei 20 Mitarbeitern, wie will wer geführt werden?
Ja.
Welche Bedürfnisse hat wer? Ja. Was braucht wer? Und ich habe auch das Gefühl, bei mir in der Apotheke habe ich ganz unterschiedliche Charaktere, die ich jetzt versuche, mit meinem einen Führungsstil halt zu führen.
Ja.
Trotzdem weiß ich nicht, ob ich damit deren Needs treffe.
Ja. Ich finde es so witzig, dass du das ansprichst, weil also in meiner Apotheke, als ich da war, habe ich mir genau das gedacht. Ich dachte mir so, wenn ich mir jetzt irgendwas so überlegen könnte, dann würde ich der Chefin vorschlagen, mach bitte alle, du machst jetzt alle 2 Monate, meinst du, ne? Alle 4 Wochen oder so, setz dich bitte eine halbe Stunde bezahlt, weil das ist voll wichtig so. Manche machen das ja dann so in der nach der Arbeit, so mit deiner Mitarbeiterin hin und rede einfach mit ihr, privat. Also, wo keiner dazukommt, einfach nur ihr beide, weil in der Industrie ist es so normal und ich fand es so wichtig und witzig, dass du es jetzt sogar auch vorschlägst. Also, ich finde, es ist so, das macht so viel auf, weil du nimmst dir jetzt die Zeit nur für die Person, so nur für die Bedürfnisse, was gut war, was schlecht war. Auch man selber will ja auch mal Feedback bekommen. So, was habe ich denn so gerade gut gemacht? Würdest du irgendwas anders haben wollen oder so?
Ja, absolut. Und auch zum Beispiel, ich weiß nicht, mir haben die Mitarbeiter auch gesagt, oder ich habe es auch so erlebt, dass man mal, was ist gelangweilt, aber nicht so viel zu tun hatte in der Apotheke oder gerade ein bisschen Pause war oder Luft war oder nicht so viel, sage ich mal, zu tun war, dann gab es auch wirklich nichts zu tun.
Ja.
Ich habe so viel verschiedene Themen ins Leben gerufen, dass es auch sein kann für mich, dass wenn wir für die Kassen überbesetzt sind, dass ich einer nach hinten hinsetzen kann und irgendwas nachlesen kann. Vielleicht eine Excel-Tabelle für irgendwas erstellen kann. Das muss man nicht zwischen Tür und Angel irgendwie machen, dass man irgendwie 2 Stunden Laptop-Zeit hat, Computerzeit. Oder aber auch Fortbildungen, ja. Wir können in der Apotheke so viel kostenlos machen.
Ja.
Alle Vertreter, die kommen. Man kann Vertreter von Firmen sich in die Apotheke holen, die dir über die Kosmetik erzählen, über OTCs, sogar über Arzneimittel, wenn man möchte.
Ja.
Das heißt, wenn man das auch noch ab und zu mal mit reinholt, gibt man immer wieder einen neuen Input.
Richtig cool. Gibt's denn auch so Sachen, die so krass herausfordernd waren? Also bestimmt, ne? Aber vielleicht kannst du so ein paar nennen oder weiß ich nicht, wie du willst.
Ja, also für mich war dieses ganze große Ganze ganz schwer. Plötzlich ist man für alles verantwortlich. Es sind 100 Millionen Sachen zu tun, To-Dos. Ich hatte es noch nie. Du stehst auf und hast so 73 E-Mails in deinem Postfach. Jeden Tag. Weil es fängt an von irgendwelchen SMCB-Karten, NGDAs, RBA, Apothekerverein, noch, also das sind so Themen, dann will der Mitarbeiter irgendwas. Also das ganze Große war so, es ist einfach zu viel für eine Person. Ich musste mich in 1000 Stücke reißen, um alles irgendwie zu verstehen. Dann sagt mir die Steuerberaterin plötzlich, ja, du musst Buchführung machen und das und jenes und Buchhaltung und Rechnung müssen so und dann musst du hier und dann müssen wir da eine BWA. Ich habe das Wort BWA noch nie in meinem Leben gehört. Und sie war so, ja, ganz ruhig. Also jeder Bereich hat mir gesagt, ganz ruhig, das ist normal. Ich habe meinen Apothekenberater mal so heulend angerufen, weil ich so, André, wird es irgendwann besser? Und dann so, ja, ganz ruhig, das ist ganz normal am Anfang. Und vor allem dachte ich ja, ich wollte eigentlich die erste und die zweite gleichzeitig übernehmen. Ich habe mich geärgert darüber am Anfang, dass ich die erste im November und die zweite im Januar übernommen habe. Als ich dann so im Dezember war, war ich so, oh, ich hätte es mir gewünscht, es wäre noch ein paar Monate später, weil das ist viel zu früh. Ich hatte natürlich in der zweiten Apotheke ein tolles Team, die sind auch schon viel älter, sehr viel Erfahrung. Die können ihre Apotheke weiter alleine leiten. Aber für mich, die eh schon in allem neu ist, 28 Jahre alt ist, war das nur so, okay, wie schaffe ich, dass das Schiff jetzt nicht kentert? Und die Mitarbeiter haben mir auch gesagt, krass, was du alles können musst, machen musst, das wäre mir viel zu großer Stress. Und genau so war es. Es war so ein Stress einfach. Du hast eine To-Do-List von so, ich bin auch super strukturiert und super diszipliniert. Das heißt, ich will, dass mir nichts, sag ich mal, irgendwie runterfällt oder dass ich irgendwas vergesse. Das heißt, ich habe To-Do-Listen geschrieben, ich habe irgendwelche Sticker irgendwo hingeklebt an meinem Kühlschrank, an meine Wände, dass ich ja nichts vergesse. So Prioritätenlisten plötzlich angefangen zu machen, weil es so viel wurde, dass ich schon gar nicht wusste, was ist jetzt wirklich jetzt heute akut. Und dann vergisst du trotzdem etwas.
Ja.
Und das ist mir noch nie in meinem Leben passiert, dass ich dann wirklich eine Sache vergesse und dann kommen die Leute auf mich zu und sagen Mahnung oder weiß ich nicht, das und das haben sie noch nicht mal. Ich so, oh Gott, stimmt. Und ich hatte es mal auf dem Schirm.
Ja.
Und früher mit meinen, keine Ahnung, 30 To-Dos war so, okay, irgendwie kriege ich schon hin, aber das hat einfach alle Grenzen überschritten.
Krass,
glaube ich. Also schon alleine so, wenn man nur daran denkt, die, keine Ahnung, Gehälter und die ganzen Versicherungen für die Mitarbeiter, das finde ich, ist schon immer so ein Thema. Also damit sind ja schon Leute. Und das ist ja eins von tausend Themen. So.
Ja. Da musst du sich mit jeder einzelnen Krankenkasse der Mitarbeiter beschäftigen.
Ja.
Weil man muss da ja noch auch seinen Beitrag leisten. Dann musst du Apotheker, Kammer, Apotheker und Versorgungswerk. Und das, ich habe so viele Briefe plötzlich bekommen. Also es ist wirklich ganz krass. Und eine Sache, die mich auch sehr, sehr, sehr gestresst hat, war am Anfang, als ich noch angestellt war, dass ich nicht wusste, was mit Personal sein wird.
Ja.
Weil heute sind sie da, morgen gehen sie. Bei einem Wechsel heißt ja nicht, dass alle bleiben. Mhm. Und da haben sie ja die Möglichkeit zu gehen, ohne es mir zu sagen, ich bin ja nicht die Chefin, die müssen nur meiner Chefin Bescheid geben, dass sie gehen. Und das war dann auch teilweise so. Und das haben die gar nicht mir gegenüber böse gemeint, aber die waren so, ja, dann ist neu und alles neu und keine Ahnung, fühlen sich unsicher, haben Angst und ich konnte ihnen ja noch keine Sicherheit als Mitarbeiterin geben. Die wissen ja nicht, wie ich dann bin. Und Gott sei Dank sind einige geblieben, ein, zwei neue, wo ich so glücklich bin, wie toll die sind. Und ich habe ein mega, mega Team in der Oliver Platz Apotheke, Cornelia Apotheke natürlich auch. Da leite ich das aber weniger, weil ich eine Filialleitung habe, die es einfach super macht. Und in der Oliver Platz ist so ein bisschen wie mein
Baby.
Genau, da wird jetzt auch riesig renoviert. Es wird alles so sexy und schön. Und es wird einfach, keine Apotheke in Berlin sieht auch nur annähernd so aus.
Ja, und ich glaube deswegen, das war vielleicht auch ein Grund, wieso wir dich eingeladen haben. Einfach nur, um vielleicht auch jungen Apothekerinnen, die jetzt gerade fertig wären, ich meine, uns geht's gerade genauso, auch ein bisschen Hoffnung zu geben, dass nicht alles gerade nur schlecht ist. So, also es gibt auch für uns eine Zukunft. Wir müssen nur unseren Weg irgendwie entwickeln. Und ja, das sollte vielleicht einfach nur so ein bisschen auch das nochmal erklären, dass das für uns auch weitergehen kann.
Ja, und ich glaube gerade auch, was ich halt cool finde, ist, dass du noch so jung bist, aber du hast einfach schon so viele Sachen auf dem Schirm, die, glaube ich, viele alte Apothekenleiter nicht auf dem Schirm haben, die aber so wichtig und halt auch einfach so zukunftsrelevant sind, weil die Apotheke, wie sie vor 30, 40 Jahren geführt wurde, damit überlebst du halt heute nicht mehr.
Ja.
Und sowohl deine Leadership-Sachen, auch wenn du dich da noch fortbildest, aber ich finde, es klingt jetzt schon sehr gut.
Du bist da schon, glaube ich, vor 80% der Leute. Also, glaube ich wirklich.
Also, ich finde, wenn wir so reden, das klingt wie eine Apotheke, in der ich gern arbeiten
würde.
Das ist einfach sehr cool.
Genau. Ja. Vielleicht, jetzt haben wir kurz über die negativen Sachen gesprochen, aber was sind denn so die Punkte, die so rewarding sind? Was gibt dir der neue Job jetzt? Und
ja, genau, das ist, was ich auch eigentlich gerade sagen wollte. Es ist schon so, dass irgendwann merkst du, bin ich auf dem richtigen Weg im Leben oder bin ich nicht?
Ja.
Und als ich dann diesen Schluss gefasst habe, die Apotheke zu haben, dann meinte ich zu mir, egal was jetzt kommt, mit dem Kopf durch die Wand, du wirst es jetzt machen. Du wirst einfach, egal wie schwer es ist, es wird schwer, es wird anstrengend. Alle auch, egal ob Apothekenwesen oder nicht, sagen dir, Selbstständigkeit ist erstmal extrem schwer.
Ja.
Aber wenn du eine Vision hast, wenn du weißt, was du willst, wenn du weißt, was du erreichen könntest, wie es aussehen wird, als ich die ersten, sag ich mal, auch Bauprojekte gesehen habe in der Apotheke, wie sie aussehen könnte, boah, das war so ein Endorphinausstoß. Der Moment, also auf meinem Instagram-Kanal, wo ich auch sehr viel über Mikronährstoffe aufkläre und spreche, habe ich auch ein Reel von Anfang bis Ende, ne? Wie ich geweint habe, wie ich dachte, oh Gott, das wird alles nichts, wie ich am Ende irgendwie die Verträge unterschrieben habe, wo ich dann im Urlaub war und die Bank zugesagt hat. Das waren alles so euphorische und endorphinreiche Momente, wo ich mich so gefreut und meinte, wow, was du geleistet hast. Und dann stehst du in einer Apotheke, bist da gerade aktuell Tag und Nacht, aber trotzdem, die Mitarbeiter sagen Danke. Die Patienten sagen, wow, hier ist ja jetzt mehr Licht oder hier ist das und das ist ja toll. Boah, die Mitarbeiter sind freundlicher oder wir machen jetzt auch Botendienst und die sagen, oh cool für diesen Service. Also du siehst, was du schaffst als Selbstständige. Du siehst, was du alles auf die Beine stellst. Ne? Ich habe auch mit Instagram letztes Jahr angefangen und das läuft auch super und das ist einfach, desto mehr Input du gibst, desto mehr du dich anstrengst. Und wenn du wirklich Herzblut in etwas reinsteckst, dann klappt das auch. Natürlich brauchst du sehr viel Durchhaltevermögen. Du musst der Charakter auch dafür sein.
Ja.
Aber ich bin es auf jeden Fall. Und ich merke jetzt, es ist noch, das nächste halbe Jahr wird noch mal ein bisschen intensiver, aber ich merke jetzt schon, wie Mitarbeiter happy sind, wie Patienten happy sind, wie ich Sachen umstrukturiert habe, wie ich es gerne hätte und dadurch andere das auch toll finden. Das ist immer so richtig toll. Oder wenn ich mal 2-3 Tage nicht da bin, dass ich das alles so gut delegiert habe oder so, die jedem klar ist, welche Aufgaben sie haben, dass sie sagen, cool, ich weiß genau, was ich machen muss, ich weiß genau, wo nicht mein Aufgabenbereich ist, nichts fällt unten durch, weil alle Aufgaben sind verteilt und ich dann halt immer natürlich einen Blick drauf habe und auch die Leute nie im Stich lasse, sage ich mal. Das heißt, ich bin nicht irgendwo, im Nirgendwo, ich bin immer erreichbar und ich glaube, das spüren die auch. Also es macht einfach jetzt extrem Spaß, weil du und dein, sage ich mal, deine Crew so zusammenhalten, aber du das natürlich noch lenken kannst und das ist richtig cool.
Das glaube ich. Ja, ich glaube, ein besseres Schlusswort. Also, wir können jetzt noch 1000 Stunden reden, glaube ich.
Ja,
aber vielleicht, wenn ihr das gut fandet, wir stimmen mal ab unter der Folge, ob wir mit Issa jetzt noch eine Mikronährstofffolge aufnehmen. Könnt ihr gerne abstimmen. Hört ihr sicherlich noch von ihr. Ihr könnt auch auf dem Insta nochmal vorbeischauen.
Genau. Also, Esther-Czerniak, mein Nachname, unterstrich Esther-Czerniak.
Wir schreiben es in die Beschreibung.
Yes, genau. Freue ich mich.
Ja, also, ja, guckt da gerne vorbei. Wenn ihr aus Berlin kommt, könnt ihr ja auch mal in den Apotheken vorbeischauen.
Ja.
Ja, also ich fand es, wie gesagt, mega cool, mega spannend. Vielen Dank, dass du heute da warst.
Danke euch.
Ja, ich finde auch, es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Danke, dass du das auch so alles offen mit uns geteilt hast. Und ich glaube, es hat sehr, sehr vielen vielleicht Pharmaziestudierenden super viel Hoffnung auch gegeben oder vielleicht auch Leuten, die halt, wie gesagt, jung sind und nicht wissen, ob sie vielleicht sich trauen sollten, eine Apotheke aufzumachen.
Ja, ja, wenn man einen Plan hat, einfach Mut, Augen zu und durch.
Geil.
Perfekt.
Sehr gut.
Dann würde ich sagen,
hören wir uns das nächste Mal bei
Tablettentalk.
Tschüss.
Ciao. Ciao. Free audio post-production by Alphonic.com.